begrüße alle ganz herzlich in nah und fern bei der großen Online-Selbstheilungskonferenz Den Körper lieben und verstehen. Wir beschäftigen uns mit dem Schwerpunktthema Krebs und ich habe heute den Dr. John Switzer bei mir, worüber ich mich sehr, sehr freue. Dr. John Switzer hat Medizin studiert und sich intensiv mit Homöopathie und der ayurvedischen Medizin beschäftigt. Seit 25 Jahren ist er medizinischer Direktor einer ayurvedischen Klinik in Bayern am Starnberger See. Seine Arbeit ist geprägt von dem berühmten Satz des Hippokrates, let food be thy medicine, lasst die Nahrung eure Medizin sein, und der Lehre von Max Gerson. Ganz, ganz herzlich willkommen, Dr. Switzer.
Ja, ich freue mich, hier dabei
zu sein. Schön. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Wir haben ein Problem mit dem Internet. Also es kann einige Störungen geben. Das tut mir sehr leid. Wir haben das versucht zu eruieren, woran das liegt. Haben auch jetzt extra Samstag früh einen Termin gelegt, wo eigentlich nicht so viel Traffic im Internet ist. Aber wenn das nicht ganz optimal ist, tut uns sehr leid, aber wir liefern dafür bestimmt sehr, sehr wertvollen Inhalt. Herr Dr. Switzer, als erstes interessiert mich die Frage, als Mediziner sind Sie ja nicht einen gewöhnlichen Weg gegangen, sondern haben eher jenseits der Schulmedizin Dinge erforscht und erkundet. Wie kam das dazu?
Wahrscheinlich meine Yoga-Praxis seit 40 Jahren. Ich habe da immer interessiert für Ernährung. Ich war selber sehr, sehr, sehr krank. Einmal mit Diabetes, wo ich 19 war. Und dann später habe ich selber eine Krebserkrankung gehabt, also vor 14 Jahren ein Lymphom, Non-Hodgkin-Lymphom, wo ich auch handeln müsste. Also das hat mir dann das war eine Art Katalysator für mein Leben, da einfach andere Wege zu gehen, auch in der Therapie. Habe mich immer für Homöopathie interessiert, für Ayurveda, aber auch dann seit fast 15 Jahren für diese Wildkräuter Vitalkost und was wir auch einsetzen hier.
Und Ihre eigene Krebserkrankung, wie sind Sie damals konkret damit umgegangen? Was hat das ausgelöst?
Ja, ich wollte, das hat mich angeschaut, eine andere Therapie zu suchen, also jenseits, also abseits der Schulmedizin. Das waren zwei Jahre, wo ich praktisch alles ich habe diese Therapie quasi selbst erforscht an meinem eigenen Körper, auch Lehrgeld bezahlt, meine verloren, etc. Aber ich habe dann zum Schluss eigentlich einige wichtige Erkenntnisse bekommen. Und kennengelernt. Ich fing an mit heimischen Wildkräutern zu forschen und das alles spielte eine Rolle, auch meine eigene Heilwerden sozusagen. Ich habe diese Erkenntnisse einfach weitergegeben an die Patienten jetzt die letzten Jahre.
Ja, und für Sie persönlich, was waren jetzt die, rückblickend betrachtet, die entscheidenden Faktoren, dass Sie gesundet sind?
Ich denke, die Wildkräuter Vitalkost war ganz, ganz entscheidend. Einfach weil heimischen Wildkräuter, wenn sie frisch gepflückt sind, wenn wir sie einsetzen in unsere Nahrung, sind einfach gigantische Spende von Nährstoffen, von Biophotonen und sind eine Art Ordnungsprinzip für die Zellen und für die Mitochondrien, für den ganzen Stoffwechsel, für den ganzen Reinigungs-Entschlackungsprozess und eine wirklich großartige Ergänzung auch zu dieser Gerson-Therapie von Max Gerson. Mit seiner Safttherapie und Kaffeeeinläufe und diese ganzen Prozedur, was er beschrieben hat, nicht, in seiner Therapie.
Und Sie haben damals konkret Ihre Ernährung umgestellt von was auf was? Also
okay, ich hatte 12 Jahre eine ayurvedisch geprägte Ernährungsweise gemacht und oder gefolgt. Und das ist vorwiegend gekochte Nahrung, Reis, Basmati da, Gemüse, also zu 95% gekocht. Und dann habe ich erkannt, eben durch meine eigene Erkrankung, dass vielleicht muss ich einen ganz anderen Weg gehen. Und dann fing ich an, alles in Frage zu stellen, auch was ich gelernt habe über Ayurveda. Und bin mehr in eine Vitalkost-Richtung gegangen, also vor allem enzymhaltige Nahrung und frische Nahrung. Und ich sah das als meine Aufgabe, Rezepte zu kreieren, die woraus man praktisch aus Wildkräutern, aus Vitalkost leckere Gerichte herstellen kann, um einfach von Kochkost ein bisschen wegzukommen. Und das war sehr positiv. Das war sehr, also praktisch alles, was ich irgendwie gelernt habe in der traditionellen ayurvedischen Ernährungsweise, war nicht so, dass hat nicht so diese Heilkräfte geliefert wie diese Vitalkost. Und ich denke, das war ganz entscheidend.
Ja. Und der Begriff Vitalkost, was umfasst der jetzt für Sie genau?
Okay, also möglichst Vitalkost wäre für mich Gerichte, Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an Biophoton, also Energie, Licht, Quanta und Enzymen und Chlorophyll und Antioxidantien, also Nährstoffen, auf die der Körper angewiesen ist, gerade bei der Behandlung von degenerativen Erkrankungen.
Das heißt dann, die Nahrung ausschließlich roh zu sich zu nehmen? Weil sonst
nee, eigentlich nicht ausschließlich. Wir setzen ein Ziel auf ungefähr 80%, 80-90%. Und viele denken, es ist nicht möglich. Aber die Erfahrung hat gezeigt, gerade die Patienten mit den richtigen Gerichten, richtigen Rezepte, geht es wirklich was problemlos. Ja, aber man muss nicht 100%. Also 80% ist auch eine gute, das ist praktisch unser Ziel. Und Gerson hat ein ähnliches Ziel gehabt, nicht mit seinen ganzen frisch gepressten Säften und Salate etc. Aber wir haben nichts dagegen, wenn man auch eine gekochte Suppe isst oder Kartoffel oder sowas. Das ist nicht mein Problem. Mhm.
Und Ihr persönlicher Weg, Heilungsweg, wie lange hat das gedauert?
Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Und das ist manchmal ein Problem bei den Patienten, dass man wird da ein bisschen ungeduldig und man denkt, man sieht Ergebnisse nach 3 Monaten. Und das ist meistens nicht der Fall. Das Ziel ist, wenn man zum Beispiel an einer Krebserkrankung leidet oder Arteriosklerose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir wollen die Krankheit einfach in Schach halten. Oder zum Beispiel bei einem Krebs, bei Krebs die Krankheit in Remission zu bringen. Und das ist einfach eine andere Vorgehensweise. Das erfordert schon ein bisschen Geduld. Was nicht jeder bringen kann. Nicht? Wir sind einfach gewohnt, wir möchten schnelle Ergebnisse. Und deswegen ist es natürlich nicht jeder bereit, diesen Weg zu gehen, weil es ist natürlich sehr viel persönlichen Einsatz und Eigenverantwortung.
Können Sie auch noch was sagen? Sind Sie mit der Krankheit jetzt rein auf einer materiellen Ebene umgegangen, also mit Homöopathie? Und
nee, ich habe auch meine spirituelle Arbeit, das habe ich für sehr wichtig. Ich habe auch transzendentale Meditation ausgeübt. 2 Minuten, mindestens einmal am Tag. Und also den spirituellen Ansatz ist sehr, sehr wichtig. Keine Frage. Wir haben bessere Ergebnisse, wenn die Patienten da auch das irgendwelche spirituelle Übungen in irgendeiner Form. Es gibt auch sogar ein Buch darüber in Englisch, eine kleine Studie über Krebspatienten, also die davon sehr, sehr profitiert haben. Auch andere Patienten, also ich kann das auch bestätigen, das sehe ich fast essentiell. Aber, ja, Krebs ist auch irgendwo auch eine spirituelle Krankheit. Und das sind auch natürlich emotionale Themen und die Patienten müssen diese Dinge auch anschauen. Und also Therapiearbeit ist auch sehr wichtig, ja, sehr, sehr wichtig. Aber die interessante Weise, was wir sehen durch diese willkürliche Vitalkurs, die Menschen fangen an, sich ganz auf natürliche Art und Weise in eine spirituelle Richtung zu gehen, auch wenn sie vorher da nicht keine große Interesse gezeigt haben. Also es öffnen sich Kanäle und das ist sehr, sehr schön zu sehen.
Ja, und Ihr persönlicher Weg, war der dann auch geprägt von Heilungskrisen oder emotionalen Krisen oder Ängsten?
Heilungskrisen hatte natürlich, klar, kommen auch Ängste hoch, vor allem wenn man wenig Unterstützung hat aus der näheren Umgebung und wenn man also auch krank ist und auch an Schmerzen leidet und diese Schmerzen irgendwie aussitzen muss und oder zu sehen, wie die Zähne kaputt gehen, weil da eben diese Tumor, also große Mengen an Säuren ausspült. Also wo ich auch Fehler gemacht habe in der Therapie, wo wir inzwischen einfach weiter sind. Und ich habe andere Erkenntnisse heute, als ich vor 14 Jahren hatte. Und also das hat mich ein Stück weit ja, das hat mich schon begleitet. Ich glaube, ja, man muss diese innere Stärke, ein bisschen Gottvertrauen finden, diesen Weg zu gehen. Es gibt auch Rückschläge. Ja, und Dr. Gerson hat es auch betont, auch diese sogenannte Heilungskrisen, die auftreten können bei so einer Therapie. Deswegen ist es schon da kann zum Beispiel auch die Homöopathie, Ayurveda auch sehr hilfreich sein, um eben eben kleine Nebenwirkungen der Therapie. Das heißt, immer wenn der Körper in eine Art Entgiftungsphase hineingelangt, können Symptome entstehen, nicht? Wenn Toxine herausgespült werden aus den Zellen, dann wie kann ich das besser verträglich machen für die Patienten? Ja, also das ist was man häufig sieht, also in Entgiftung. Und das sind einfach gespeicherte Toxine, vielleicht über 40, 50 Jahre, die plötzlich in Bewegung kommen und dann ist der Körper eine riesige Baustelle. Ja, und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und da hat sich die Medizin eigentlich wenig Gedanken gemacht bis jetzt. Also das ist eigentlich ein Thema von Ayurveda. Also Ayurveda versucht verschiedene Entgiftungskanäle, Ventile zu öffnen, damit diese Toxine schneller abgebaut werden. Über den Darm, über die Galle, über die Haut, über auch die Nasenschleimhäute. Und das ist sehr essentiell auch für die Therapie, ja, dass diese Ventile funktionieren, damit diese Toxine herausbefördert werden.
Sie haben ja jetzt, Sie arbeiten in dieser ayurvedischen Klinik. Wie stellt man sich das konkret vor? Also wie werden die Menschen dort betreut? Also ist es stationär oder?
Es ist, die Patienten, wir haben keine Klinik in dem Sinn, sondern wir haben also einfach Behandlungsräume hier bei uns, wo wir diese Behandlungen durchführen. Und es beginnt oft mit so einer Art Heilfastentherapie. Und ein typisches ayurvedisches Heilfasten über 4-5 Tage, wo man eigentlich nicht groß hungern muss, aber man wird, klar, man wird ein bisschen schwach, man muss sich viel legen. Und machen es wirklich im sehr kleinen Stil. Wir nehmen nur 4-5 Patienten, maximal 5 Patienten auf. Das ist ziemlich intensive Therapie und die Therapie dauert eine Woche bis zwei Wochen in etwa. Und wir versuchen damit einen kleinen, die ganze Umstellung auch auf diese Vitalkost leichter zu machen. Ja, also für die Patienten, damit sie das auch begreifen. Also wir haben auch Workshops und gerade wir versuchen die Patienten damit einfach das näher zu bringen, damit sie das Konzept verstehen, damit sie das auch umsetzen können, weil das gelingende Therapie, das findet zu Hause statt und das ist natürlich nicht mehr leicht, ja. Wenn man eine Familie hat, alte Gewohnheiten etc., das ist nicht so einfach, ja.
Und die Elemente, die Sie jetzt einbauen, also das ist einmal die ayurvedische Heilkunst, speziell zur Entgiftung, wenn ich das richtig
verstehe. Ja, das sind so Ölmassagen und es gibt auch Darmeinläufe und zum Beispiel die berühmte Kaffeeeinläufe von Dr. Garrison, die setzen wir auch ein. Also es sind einfach entspannende Anwendungen, die einfach gut tun, auch seelisch gut tun, Körper, Geist, Seele zu einer Einheit führen und das ist eben diese ayurvedische Komponente und eben auch diese, wir versuchen eben diese innere Ventile aufzukriegen, also gerade bei Krebspatienten sehen wir häufig eine gestaute Lebergale. Das heißt, die Galle fließt nicht so richtig, die Leber ist toxisch, ist überfrachtet mit Toxinen, mit Schlacken. Und das hat auch Dr. Garrison gesagt, man muss die Leber sauber kriegen. Da helfen auch die Wildkräuter durch die Bitterstoffe, also Löwenzahn, Giersch, Brennnessel etc. Generell auch, ja, diese ganze Vitalkost bringt einfach die Leber in Schwung und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, diese innere Entgiftung.
Und ich würde gerne noch mehr über die Arbeit von Max Gerson erfahren. Sie haben die ja auch teilweise modifiziert, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Können Sie das nochmal erklären,
Ich habe jetzt ein Buch auch geschrieben über meine therapeutischen Ansätze, wo ich ein längeres 70-seitiges Kapitel über diese Modifizierung der Gerson-Therapie geschrieben habe und erleuchtet habe. Und weil die Zeit ist nicht stillgestanden. Also Gerson hat diese Therapie entwickelt in den 50er Jahren. Und seitdem ist sehr viel passiert. Also er hat diese Safttherapie empfohlen und aber inzwischen, damals hat er ganz anderes Gemüse gehabt. Zum Beispiel hat er ein bisschen Saft von Karotten, rote Beete empfohlen. Und diese Gemüsesorten sind zu 95% alle Hybrid jetzt.
Gezüchtet, Zuchtfarben.
Und durch diese starke Züchtung gehen Phytonährstoffe verloren. Das sind die eigentlich die Bestandteile in einer Pflanze, die heilkräftig auf das Immunsystem wirken. Also ohne die Phytonährstoffe können wir unser Immunsystem nicht so richtig anknipsen. Ja? Also die Phytonährstoffe beleben die Gene oder die DNS, die wiederum zum Beispiel die Bildung von Antikörpern anregen und das Immunsystem beleben. Und vor allem in Wildkräutern sind sehr viele Phytonährstoffe. Aber wenn Sie nur Karottensaft trinken, literweise, wie auch Dr. Gerson es empfohlen hat, aus diesen gezüchteten Karotten, dann fehlen diese Vitalstoffe. Zum Beispiel auch Äpfel. Wenn Sie Wildäpfel vergleichen mit gezüchteten Äpfeln, da gibt es eine Hybrid gezüchtete Apfel, die heißt Pink Lady. Und die hat so gut wie keine Phytonährstoffe. Mhm. Ja. Das heißt, die Heilkraft fehlt. Und deswegen, die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass Dr. Gerson viel bessere Resultate mit seiner Gerson-Therapie hatte in den 50er Jahren, als wir heute haben, also mit seiner Therapie. Mhm. Und das war meine Gedanke, wie kann ich die Gerson-Therapie heilkräftiger machen? Und da bin ich auf die Wildkräuter gestoßen. Und auch Fermentationssäfte, wir setzen zum Beispiel Brown Hirse Sprossen ein. Diese Fermentationssäfte spielen auch eine wichtige Rolle. Das hat ein deutscher Krebsarzt in den 60er Jahren, Dr. Kuhl, erforscht und auch empfohlen. Und das ist auch etwas, was auch neue Erkenntnisse, wie wichtig diese milchsauer vergorene auch Säfte sind für die Therapie.
Und darf ich da mal nachfragen, wie sieht es genau aus? Sie sprechen von diesen braunen Hirsesprossen und ja. Der Fermentation. Das heißt, Sie lassen die Sprossen, diese braunen Hirsesamen,
ja, genau.
Und das Wasser, was sich während dem Einweichprozess ja. bildet, das wird fermentiert oder wie wird es ja. gemacht?
Genau. Also es ist ziemlich, ziemlich einfach. Es hört sich ein bisschen exotisch an, aber es ist relativ simpel. Also die Braunhirse, Bio-Braunhirse, das wird in Deutschland angebaut. Wir haben einen Biobauer hier in der Nähe von Erding.
Ja, in den Bioläden gibt es das.
Die gibt es auch in den Bioläden. Es ist nicht so teuer. Quinoa ist wesentlich teurer. Man kann es auch mit Quinoa nehmen, aber es kostet dreimal so viel.
Ja, also und ist nicht lokal.
Und es ist nicht lokal, nicht heimisch und nicht so nährstoffhaltig wie von allen Getreidesorten. Diese Brown Hirse hat die meisten Mineralien, Zink und Vitalstoff. Es ist absolut gigantisch. Es ist sehr wildwuchsig. Mhm. Im Gegensatz zu Getreidesorten wie Weizen, die ziemlich kaputt gezüchtet wurde. Yeah. Also nehmen wir lassen die sprießen, dann meistens in 3 Tagen haben wir die Sprossen. Mhm. Und dann in einem Gärglas lassen wir das fermentieren mit Gemüse wie Topinambur oder Karotten oder rote Beete. Und noch andere Bestandteile wie Aprikosenkern oder auch Bienenpollen. Und damit wird es richtig heilkräftig. Es ist richtig so eine Art Gärungsgetränk, was nach einer Woche Gärzeit fertig ist. Also wir haben auch in diesem Buch mehrere Rezepte, die sich bewährt haben. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass diese milchsauer vergorene Sprossensäfte noch heilkräftiger sind, als wenn Sie nur jetzt Karottensaft trinken, literweise, bei der traditionellen Gerson-Therapie. Also es ist noch eine Steigerung. Also jetzt machen wir beide. Wir setzen auf Gemüsesäften, Wildkräutersäften und auch diese vergorene Milchsauer, vergorene Säfte. Und es therapeutisch passiert einfach mehr. Es ist, also die Patienten sind auch energetisch besser drauf. Und weil es einfach den Stoffwechsel ganz anders arbeitet. Mhm. Also das ist jetzt eine neue, eine Art Optimierung, die ich da eingeführt habe. Mhm. Ich wurde inspiriert auch von dem russischen Schriftsteller Solzhenitsyn, der hatte selber Leberkrebs gehabt und hat es geheilt, indem er jeden Tag, ich glaube, einen Liter Kombucha-Tee getrunken hat, auch milchsauer vergoren, nicht? Also Kombucha kann man auch anbauen zu Hause. Und ich habe einfach überlegt, gibt es eine Alternative? Und dann bin ich auf Dr. Kuhl gestoßen und eben mit diesen milchsauer Säfte. Und dann haben wir verschiedene Getreidesorten ausprobiert und habe festgestellt, mit Braunhirse geht es am besten. Mhm. Und hinterher, was wir machen mit der Braunhirse, wir machen daraus Rohkost Crackers zusammen mit Leinsamen. Also das heißt, es geht nichts verloren. Und wir haben da etwas sehr Heilkräftiges praktisch zum Sozialtarif. Ja, weil man muss, es ist kein teures Arzneimittel.
Ein Superfood für ein paar hundert Euro.
Für Braunhirse, die ich glaube, ein Kilo kostet 3 Euro. Hm. Und also wir haben wirklich ein sehr nährstoffhaltiges Getränk. Hm.
Und Sie haben ja auch ein kaukasisches Naturvolk untersucht und deren Geheimnisse der Langlebigkeit habe ich
gehört. Okay, ja, genau. Da bin ich jetzt auch aktiv, inzwischen aktiv bei den Imkern. Da wird auch sehr viel wissenschaftlich gearbeitet, weil gerade in Russland, auch in Osteuropa, werden mit Bienenprodukten gearbeitet. In Kaukasus, ich glaube, 90% der über 100-Jährigen sind Teil Imker. Und ist interessant. Ja, die setzen verschiedene Bienenmittel wie Propolis und fermentieren auch. Die Bienen lassen Pollen fermentieren. Ja, also die Pollen, die wir kaufen in den Laden, sind nicht fermentiert, aber die in den Waben gibt es fermentierten Bienenpollen, also was die Bienen selber verwenden für sich. Und diese Produkte werden auch alle verzehrt, auch im Kaukasus. Und das scheint auch ein interessanter Ansatz, auch für therapeutischer Ansatz, was die Russen schon lange kennen und einsetzen. Und also wir verwenden auch eben auch Bienenprodukte, die wir aus Rumänien beziehen. Und das ist auch eine sehr spannende Sache. Und das war einfach mal ein Anliegen, wie gehen andere Kulturen um mit degenerativen Erkrankungen wie Krebs? Was machen die Japaner, was machen die Chinesen? Wir können von anderen Kulturen lernen, Horizonte erweitern. Und also das ist sehr spannend. Ja, in Asien setzen sie Vitalpilze ein, wie Reishi, Cordyceps oder auch.
Man kann auch noch mal sagen, da war jetzt gerade der Ton sehr schlecht. Welche Art von Pilzen werden dort eingesetzt?
Wir haben verschiedene Pilze wie Reishi, Cordyceps. Die werden auch hier in Deutschland angebaut oder sehr sehr Preis-Leistung sehr günstig sind Austernpilze, die sehr enorme Heilkraft haben.
Auch wenn sie gezüchtet sind.
Auch wenn sie gezüchtet sind, die werden auf Holzspänen gezüchtet. Genau. Und all diese Pilze, die auf Holz wachsen, die haben auch besitzen auch viele viele Heilkräfte. Die sind immunstärkend. Ja.
Und in welcher Form? Die werden dann aber gekocht oder wie in welcher Form?
Ja, die kann man dann dünsten. Also wir dünsten die und man kann die dann zu einem Wildkräutersalat mitgegessen werden. Und auch die Pilze sind auch Superfoods, die auch hier eine Verwendung finden, neben diese Bienenprodukte, neben Wildkräuter, neben Fermentationssäften. Und ja, das Ganze, es bildet sich einfach ein Gesamtpaket und dann mit, also von Ernährung und dann eben diese Detox-Verfahren, eben wie Kaffeeanläufe, diese klassische Gerson-Therapie, kann jedes sich quasi neu erfinden. Also wir setzen es auch ein bei auch Patienten, die abnehmen wollen, die einfach nicht runterkommen von ihrem Kampfgewicht. Und das ist auch ein wunderbarer Ansatz, weil auch zum Beispiel Abnehmen ist, gelingt oft erst dann, wenn der Körper ausreichend gereinigt und entschlackt wurde. Erst dann funktioniert es mit Abnehmen. Und das ist zum Beispiel eine Alternative zu diesen ganzen Eiweißdiäten, wie Metabolic Balance, die einfach den Körper mit Eiweiß überfrachten und eher das Gegenteilige bewirken. Ja.
Also Sie sprechen jetzt die Budwig-Therapie an mit der Eiweißtherapie?
Nee, also wir machen keine Eiweißtherapie. Im Gegensatz, die Therapie, der Ansatz von Gerson war eine Therapie mit relativ wenig Eiweiß, wenig Fett und wenig Salz. Das hat er betont. Ja. Und es gibt jetzt neue Ansätze in der Medizin, also diese ketogene Ernährungsweise, wo sie fast täglich verschiedene tierische Produkte empfehlen. Und versuchen, alle Kohlenhydrate zu streichen. Und das scheint nicht der Weg zu sein. Also ich bin nicht da. Auch Kollegen von mir in den USA sind auch meine Meinung. Das bringt, also zu viel tierisches Eiweiß kann auch Probleme verursachen. Also das heißt nicht, dass man vegan leben muss. Also auch ich empfehle kleine, zwischendurch kleine Mengen. Zum Beispiel kann man bio-geräucherte Lachs oder Forelle essen in kleinen Mengen. Aber was wir sehen, ist durch die willkürliche Vitalkost, die Sättigung ist so riesig, dass die Patienten von sich aus automatisch weniger Fleisch und tierisches Eiweiß konsumieren. Es wird viel weniger. Mhm. Und viele brauchen es nur einmal pro Woche. Also es wird weniger insgesamt. Ja. Und ja, das ist auch ein Thema. Oder weniger, ja, weniger Salz. Natürlich Zucker, wir versuchen wegzukommen von Zucker. Wir versuchen auch, wir empfehlen nur bestimmte Früchte. Wir haben eine Liste von, ich glaube, das ist auch in meinem Buch ausgedruckt. Also also Früchte, die wir besonders empfehlen, die eben auch heilkräftiger wirken, alle Beeren zum Beispiel oder zum Beispiel Granatapfel ist riesig, sehr, sehr gute Frucht oder auch Kaktusfeigen und okay. Also auch einige exotische Früchte, die man im südlichen in Italien oder in Spanien quasi im Sommer umsonst bekommen. Und ja.
Was mich jetzt noch interessiert, sieht diese Öleiweißkost nach Dr. Budwig, wird die bei Ihnen auch angewendet? Was halt
ja, wir setzen das. Ich habe viele Jahre das nicht wenig Beachtung geschenkt. Weil wir haben auch Rezepte für Leinsamen, Sprossen, Crackers, also die auf Rohkostbasis, die man selber herstellen kann. Und das, ich dachte, damit wäre das Thema abgehakt. Also die sind auch sehr hautkräftig. Aber ich hatte Begegnung mit einer mit Patienten, die sehr gute Erfahrungen hatten mit der Budwig-Kost. Und die Erfahrung hat mit Leinöl und Quark ist, dass diese viele Säfte besser abgerundet werden, wenn die Patienten auch diese Budwig Öl-Eiweißkost einsetzen. Und das scheint, es macht irgendwie ein gutes Bauchgefühl. Die Patienten können die Therapie besser umsetzen. Es macht irgendwie so ein rundes Gefühl im Bauch. Und deswegen setzen wir das jetzt ein. Also nicht für alle Patienten, aber für viele Patienten. Und Budwig hat auch sehr gute Erfahrungen damit. Und Hirneis ist, glaube ich, ihr Meisterschüler. Er hat mich auch ein Stück weit überzeugt, Herr Hirneis.
Ja, den habe ich auch interviewt.
Ich habe ihn auch interviewt. Und er ist wirklich ganz felsenfest überzeugt. Und hat mich auch überzeugt. Und das ist auch eine gute, ja, auch eine gute Maßnahme. Ja.
Und beschäftigen Sie sich auch mit der Thematik der Ursachenforschung bei Krebs? Also es gibt ja auch die Theorie, dass das mit psychischen, seelischen Konflikten zusammenhängt.
Also ich würde sagen,
Sie das auch bestätigen?
Ich kann es bestätigen. Ich schätze, in 95% der Fälle sind seelische Konflikte voraus. Also das ist eine Frage, das war auch in meiner Situation so. Und also Kummer, langanhaltende Kummer. Und es gibt diese eine Forscherin, ich glaube, sie meinte, der Krebs ist entsteht durch einen Mangel an Adrenalin, das ist ein Stresshormon. Eine Art Burnout, was entsteht, ein emotionelles Burnout, kann man sagen, durch langanhaltende Stressereignisse. Und auch Dr. Hammer hat davon berichtet und bringt Hinweise. Also das ist sicherlich richtig. Ich glaube allerdings, dass wenn wir anders oder besser ernährt wären, zum Beispiel durch Wildkräuter, Vitalkost, wenn der Körper besser ernährt, mit besseren Nährstoffen, wir könnten besser umgehen mit Stress und wir hätten dann weniger Probleme. Ich glaube schon, dass der Mensch mit Stress umgehen kann. Aber wenn wir von Pizza, Pasta, Pommes, Nudeln, Fast Food leben, unsere Nährstoffspeicher sind so leer, dass wir haben nicht dieses ja, diese Kraft und Stärke, da mit Stress umzugehen. Mhm. Und da kann es wirklich in der Tat wirklich ein Problem sein. Und Gerson sagt, dass der Krebs, er sagt, dass Krebs wird ausgelöst durch industrielle Ernährung. Die industrielle Landwirtschaft hat uns Krebs beschert. Also ich glaube, man muss beides haben. Ja, die suboptimale Ernährung und auch die seelischen Stresskomponente. Deswegen ist auch therapeutische Arbeit schon sehr wichtig. Also das ist auch in der Schulmedizin jetzt langsam, wird es mehr eingesetzt, ne? Psycho, Onko, Beratung und ja. Weil zu lange wurden Patienten einfach fallen gelassen und es gab keine, die wurden einfach nicht aufgefangen. Mhm. Und da kann übrigens auch die Homöopathie helfen, auch diese, ja. Auch diese seelischen Konflikte und die ein bisschen auszubügeln.
Ja.
Und manchmal empfehlen wir die Patienten eine Auszeit, zum Beispiel Ich empfehle dann auf ein paar Monate auf Mallorca, damit sie einfach aus ihrem Umfeld rauskommen. Und gerade im Winter hat Mallorca sehr gute Wildkräuter und Wildpflanzen. Und ich habe wirklich da gute Erfahrungen gemacht. Einfach, dass die Patienten aus ihrem Umfeld kommen und sich regenerieren können.
Kommen denn zu Ihnen die Patienten in der Regel nach einer schulmedizinischen Therapie?
Ja. Oder? Meistens kommen sie nach Therapie und die wollen einfach, also zum Beispiel eine Brustoperation und die hatten dann Erfahrungen gemacht eben mit Chemo und Bestrahlung, die nicht so optimal verliefen oder es gab Rezidive und dann haben sie das einfach überlegt, was kann ich noch zusätzlich tun? Und dann kommen sie und ja, ich würde sagen, es sind ungefähr 90% sind Frauen, also offensichtlich machen die Frauen sich mehr Gedanken über das Thema, wie man sich optimieren kann, so eine Krebserkrankung. Aber ich würde sagen, 95% kommen nach einer abgeschlossenen Krebstherapie.
Ja, Tatsache, so viele.
Ja, aber ich sehe auch einige, also gut belesene, gut informierte, ja, vor allem Frauen, die suchen gleich vom Anfang an, oft aus Angst oder der Tumor ist probable. Ja, zum Beispiel Pankreastumor, was man nicht operieren kann, wo sie wirklich gezwungen werden, eine Alternative zu suchen. Und dann habe ich auch solche Patienten gesehen. Aber ja, es ist schon so, dass man versucht es meistens mit einer klassischen Therapie und wir haben auch sogenannte austherapierte Patienten auch und das ist natürlich oft dann, es geht nur darum, wie kann ich die Krankheit einfach in Schach halten, ne? Wie kann ich das, ich versuche die Krankheit in Remission zu bringen. Das heißt, wir wollen das Immunsystem stärken. Das ist übrigens auch der Ansatz jetzt auch in der Schulmedizin. Man möchte diese Immuntherapie, man ist da im Forschen, wie kann ich das Immunsystem stärken? Weil man hat oft erlebt, eben durch Chemotherapie, das Immunsystem wird geschwächt. Und jetzt versucht man einen anderen Ansatz in der Medizin, auch mit Antikörpertherapie und verschiedene Ansätze, wie ich mein Immunsystem stärken kann. Also ist damit auch bei der Schulmedizin langsam eine Erkenntnis, dass das Immunsystem sehr wichtig ist.
Und das, und können Sie noch was sagen zu den Erfolgen, die Sie sehen?
Ja, also ganz entscheidend, also diese Therapie ist sicherlich nicht für jeden empfehlenswert. Was ich erkennen kann, eine wichtige Voraussetzung ist eine gewisse Charakterstärke und auch eine Unterstützung auch von der Familie, von dem Partner. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also man muss einfach Rückendeckung haben von der Familie oder Partnerschaft. Und man muss auch Zeit haben, die Therapie umzusetzen. Also es wird schwierig, wenn man gleichzeitig arbeiten muss und Kinder hat und alleinerziehend ist, dann wird es auch sehr schwierig. Also die Therapie ist eine Art Halbtagsjob. Wenn die Patienten all diese Voraussetzungen haben, die haben genug Zeit, mindestens 4 Stunden am Tag, der Partner macht mit oder Partnerin, und die sind auch bereit, wirklich ihre ganze Lebensweise anzuschauen und alles einen völlig neuen Weg zu gehen, sich neu zu erfinden, dann sind die Erfahrungen sehr, also keine Frage. Aber die Erwartungen sind manchmal sind auch zu hoch gesteckt. Also unser Ziel ist nicht, den Krebs abzuschießen, sondern wir möchten den Krebs in Schach halten. Das heißt, der Krebs verliert seine entzündliche, aggressives Potenzial. Und wir versuchen damit zu leben, also praktisch mit einem bissigen Hund zu leben. Möchten ihn nicht herausfordern, provozieren. Und ich habe das erlebt bei einigen Krebspatienten, die sind in absoluten beste Gesundheit. Der Tumor ist um 50% geschrumpft. Die haben einen Pankreastumor und leben mit diesem Tumor jetzt seit 5 Jahren bei bester Gesundheit. Und haben auch nicht alles 100% richtig gemacht, therapeutisch, aber haben schon Säfte gemacht und vieles gemacht. Und leben quasi mit einer Therapie, der in einem Art Schlafmodus ist. Das heißt, er ist nicht aggressiv, er wächst nicht aggressiv. Und sogar bei älteren Patienten, die über 70 sind, ja, das ist das Ziel. Und das hat auch Gerson, das haben auch andere Therapeuten erkannt. Man muss einfach Krebs einfach anders sehen. Nicht jeder Krebstumor hat dieses aggressive Potenzial. Es gibt auch Männer, die leben 20 Jahre mit Prostatakrebs und merken das gar nicht.
Ja. Das ist ja auch die Erkenntnis von Dr. Hamer, dass eben der Krebs eigentlich ein Regulationsmechanismus ist. Also nicht in dem Sinne, wie Sie jetzt sagten, ein bissiger Hund, den man irgendwie in Schach halten muss, sondern es ist eigentlich wie erstmal ein Symptom, wie Fieber, was etwas ausgleicht. Ja. Ja.
Und wenn wir da ein bisschen entspannen, na klar, es gibt schon aggressive Formen. Ich habe das in den letzten 10 Jahren einen Fall gesehen von einer hochentzündlichen Brustkrebs, wo es wirklich eine, ich nenne es so eine Art galoppierenden Krebs, wo ich auch, ich musste die Patienten wirklich in die Klinik schicken. Ja. Ich habe das auch erlebt. Also es gibt diese Fälle, aber das sind vielleicht höchstens 1%.
Ah ja.
Das heißt, wir können, und ich denke, wie Hammer auch gesagt hat, es ist ein Regulationsprinzip. Und das heißt, müssen wir sofort gleich heroisch sofort operieren, muss es sofort, oder kann man zum Beispiel einen Patienten vom Stoffwechsel Immunsystem einfach erst stärken? Und ich habe das auch erlebt, ein Chirurg hat das auch bestätigt, wenn das war eine Patientin, die hat diese Vitalkosttherapie Gerson gemacht, ein halbes Jahr, und ließ sich erst dann operieren und sagte, der Tumor war viel leichter, Herausschälung, dieser Tumor, das war viel kompakter. Ja, der ganze Tumor hat sich mehr zurückgezogen und diese Chirurg hatte gesagt, das war wirklich sehr leichte Arbeit, das zu entfernen. Also ich denke auch hier, das wäre ein Modus, auch ein Patient ganz anders vorzubereiten, auch auf eine mögliche Operation. Ja, wäre auch ein Ansatz. Aber ich habe das auch gelesen, dass wenn man wirklich alle Menschen, die auf der Straße rumlaufen, einfach durchscannen würden, ich glaube,
wir hätten wir alle Krebs.
Irgendwie hätten wir alle Krebs. Und ich glaube 90% der Männer ab 60 haben irgendetwas in der Prostata, was entzündlich ist. Und Und oft kann man da nicht unterscheiden, ist es nur Entzündungszellen oder ist es Krebs oder ja, und ist es, wie gehe ich damit um? Ja, will ich dann Organe nacheinander entfernen oder ja, wie kann ich meine auch, was kann ich tun? Was ist realistisch und wo muss ich handeln und oder wie kann ich handeln? Und ich glaube, es kommt langsam eine Diskussion, auch in der Medizin, dass einfach, man muss auch die verschiedenen Krebsarten einfach entsprechend einstufen, was ja therapeutisch. Lungenkrebs ist natürlich schon sehr heftig. Also das ist wirklich in der Tat sehr schwierig zu behandeln, Lungenkrebs.
Da haben wir ja den Ralf Brosius auch im Interview, der das.
Auch Sie haben Ralf Brosius interviewt, ja, genau. Der hat zum Beispiel gleich nach der Operation, eine Woche nachher, hat er diese Therapie eingesetzt. Und das war wirklich eine gute Entscheidung. Er hatte Lymphknoten, die befallen waren. Und das ging also wirklich sehr gut. Und der hatte wirklich nahezu, ich glaube, dreimal am Tag Wildkräuter und Smoothies und eingesetzt. Und also eben diese Wildkräuter als gute Aufräume nach einer Krebstherapie. Nicht? Die räumen einfach auf. Und das war... ich habe natürlich großen Respekt vor einer Krebsdiagnose, aber ich habe nicht so viel Furcht, es ist nicht so furchterregend wie früher, weil ich sehe, wir können schon was tun.
Wie ist es bei Ihnen persönlich? Haben Sie noch, das sehe ich ganz häufig, dass die Menschen, die einmal diagnostiziert worden sind mit Krebs, dann irgendwie in einer permanenten Angst leben und auch permanent dann sich untersuchen lassen und da natürlich auch durch die Angst in Gefahr sind, neue Krebse zu entwickeln. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Genau. Haben Sie das verbunden oder?
Ich hab natürlich bei meiner eigenen Erkrankung hatte ich auch, ich kenne durchaus das Thema Angst, aber die Ängste wurden weniger und das konnten auch andere Patienten bestätigen. Einfach zunehmend mehr Gelassenheit durch, ich denke durch diese Wildkräuter, auch diese Fermentationssäfte machen irgendwie eine gute Laune sozusagen. Und gerade Brennnesseln, da wird mehr Serotonin ausgeschüttet. Und ich hatte eine Patientin zu einer Kollegin geschickt wegen einem Check-up. Und sie rief mich an und sagt, ja, ich finde schon, deine Patientin nimmt ihre Krankheit ein bisschen zu auf den leichten Schulter. Ja, weil die einfach
ganz anders glücklich ist.
Die war einfach glücklich, die lacht, die arbeitet wieder, die hat einfach ein normales Leben und irgendwie bei der Wade, man geht da, muss man da mit einem langen Gesicht rumlaufen und schwarz anziehen und trauen oder kann man normal leben, ja? Und das fand ich interessant. Ich habe das bei vielen Patienten gesehen, einfach, dass die Lebensfreude kommt ein bisschen mehr zurück. Und dann weiß ich, die sind auf einem guten Weg, ja, wenn man wieder lachen kann. Ja. Es gibt diese Lach-Yoga, das ist auch ein therapeutischer Ansatz. Tanzen wäre ein toller therapeutischer Ansatz, ja. Also Lebensfreude ist, setzt natürlich Hormone frei, also ja.
Ja, noch eine letzte Frage an Sie zum Thema Krebsvorbeugung, Krebsprophylaxe. Was machen Sie persönlich und was empfehlen Sie Ihren Patienten?
Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die ich wirklich sehr empfehlen würde. Nahezu alle Patienten, die ich untersuche, haben einen Vitamin-D-Mangel. Ich würde das sehr, sehr empfehlen. Müssen es gerade in den ab Herbst 5000 Einheiten Vitamin D zu nehmen. Das sollte auch sehr krebsprotektiv sein, weil Vitamin D wirkt wie ein Hormon. Und Also das kann ich sehr empfehlen. Aber die Wildkräuter, die Bitterstoffe, diese Phytonährstoffe als Salat, als Smoothie, als Saft sind sehr, sehr empfehlenswert. Und auch sauer vergorenes Gemüse, Sauerkraut, Sauerkrautsaft, Kombucha-Tee oder eben diese Fermentationssäfte ist auch eine Möglichkeit, den Darm die Darmflora zu optimieren. Und die Russen haben da Studien gemacht, zum Beispiel, dass in Gegenden in Asien, wo sie regelmäßig Brotrunk, das ist so auch ein Fermentationsgetränk, das kann man hier kaufen in den Drogeriemärkten, dass die Menschen Brotrunk, das gibt es in, kleine Brotrunk gibt es bei DM, bei Rossmann und glaube ich, Liter für 3 Euro, man kann es auch kaufen. Dass Menschen, die regelmäßig da diese Fermentationsprodukte konsumiert haben, haben so gut wie keine degenerativen Erkrankungen. Krebs, Diabetes, Alzheimer, etc. Und also ich denke, damit kann jedes sich präventiv was ein bisschen vorsorgen. Also Fermentationssäfte, dann Wildkräuter in irgendeiner Form und Vitamin D. Und dann es wäre eine Art Mini-Programm. Dann tut man was für sich und man kann sich damit ein bisschen absichern.
Jetzt habe ich doch noch eine weitere Frage. Und zwar in der Rohkostbewegung, die beobachte ich jetzt auch schon seit einigen Jahren und mache da auch meine eigenen Versuche. Aber es ist zu sehen, dass die Menschen, die sich über einen langen Zeitraum roh ernähren, dass sie teilweise alles andere als gesund aussehen.
Genau.
Was kann man da falsch machen, wenn Sie jetzt bei Kost reden? Also irgendwie geht es teilweise auch in eine falsche Richtung, ist meine Beobachtung.
Wie ja, das ist richtig. Es wird, also eine hundertprozentige Rohkosternährungsweise ist schon sehr eine einseitige Kostform. Also was ich übrigens nicht empfehle, gell? Also ich empfehle mehr 80% Vitalkost. Und es können Defizite an einzelnen Nährstoffen entstehen. Also ich habe da einen Artikel über Vitamin B12 auch auf meiner Website geschrieben. Das ist interessant. Mhm. Auch andere Nährstoffe wie Zink und auch einige B-Vitamine. Also es kann schon zu Defizite kommen. Und weswegen ich auch regelmäßig auch eine Bluttest empfehle, generell, also dass man mindestens einmal im Jahr einen Bluttest macht. Und nicht jeder ist erfolgreich damit, also mit Rohkost. Oft gibt es Probleme mit einem schwachen Verdauungsfeuer. Das heißt, der Magen-Darm bildet nicht genug Verdauungssäfte, Magensäure fehlt, etc. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz einfachen Test, wenn Sie rote Betasaft trinken in der Urin, ist rötlich danach. Das heißt, der Magen, das ist ein Hinweis, dass der Magen zu wenig Magensäure bildet. Ja, und wir versuchen das auch zu korrigieren. Da gibt es auch Möglichkeiten. Und da habe ich auch geschrieben darüber, wie man das Verdauungsfeuer stärken kann. Das ist eine wichtige Voraussetzung, damit es gelingen kann mit Rohkost.
Okay. Ja.
Man muss ein starkes Verdauungsfeuer haben. Mhm. Und erst wenn es richtig optimiert ist, kann es ja auch funktionieren.
Mhm. Okay, ja, ich bin jetzt meine Fragen so weit losgeworden. Haben Sie noch abschließend was ganz wichtig ist für die Menschen zu sagen? Also unsere Konferenz richtet sich an Betroffene, an Angehörige, aber auch an alle anderen, die daran interessiert sind, bei ihren Körper.
Ja, es lohnt sich wirklich, wirklich sich weiter zu informieren. Man muss viele verschiedene Bücher lesen. Nicht nur mein Buch, sondern auch ein Gerson-Buch, vielleicht auch das Buch von Herr Hirneis, dieses berühmte Buch, was er geschrieben hat, Die Erde ist eine Scheibe. Es ist wichtig, es ist wie ein kleines Studium, so eine alternative Therapie, damit man ein fest im Sattel sitzt, und um so eine Therapie durchzuführen. Und dann kann es auch gelingen.
Schön. Schönen Dank, dass Sie zur Verfügung standen, dass Sie auch Ihre persönliche Geschichte uns erzählt haben. Das ist sehr bereichernd, und ich finde das wunderbar, was für einen breiten Horizont Sie haben als Arzt und einfach immer weiter forschen und immer auf der Suche sind, zu optimieren und noch Besseres zu finden, in anderen Kulturen unterwegs sind. Also das finde ich sehr großartig. Ja, ja. Also, mir persönlich hat es jetzt Lust gemacht, diese Sache mit der Fermentation noch mehr einzubinden in meine Ernährung und auszuprobieren. Das finde ich jetzt sehr spannend.
Ja, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Die Erfahrungen waren wirklich so großartig. Das ist auch ein Grund, warum mein Vater mit fast 90, warum es ihm so gut geht und warum er nicht in ein Pflegeheim setzt, weil er das auch umsetzt, auch die willkürliche Vitalkosten. Okay, aber immer mit diesem Fermentationssaft, und ich habe nicht diesen, ich muss ihn nicht pflegen, ich muss ihn nicht irgendwie Pflegeheim organisieren. Es ist wirklich schön, eine Möglichkeit, wirklich bis ins hohe Alter zu leben, ohne und ein gutes Leben auch zu haben. Und da müssen wir einfach ein bisschen was tun. Und es ist nicht viel, aber ein bisschen was müssen wir tun. Und das kann ich die Zuhörer einfach weitergeben. Und ich wünsche jedem viel Erfolg damit. Eine Freude, mit Ihnen zu reden.
Schön, Dankeschön, sehr bereichernd.
Okay, ich danke auch.
Alles Liebe für Sie. Tschüss.
Okay, tschüss.